Ich begrüße dich wieder herzlich zur neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist gerade Sommerzeit und ich habe mir überlegt, dass ich über die Sommerferien euch ein paar Menschen der Bibel vorstelle. Bekannte Menschen, keine Unbekannten, sondern eher Bekannte, und versuche mit euch zusammen einfach ein paar Charaktereigenschaften und ja, das Leben zu betrachten. Und ich starte mit Paulus. Paulus ist natürlich die prägende Gestalt des Neuen Testamentes. Und ich hatte immer ein Problem ein bisschen mit Paulus. Der war mir so abgehoben, so ein bisschen auch arrogant, weil er mal sagt, werdet wie ich, seid meine Nachahmer. Und ich habe immer gedacht, ja, aber so wie Paulus kann man gar nicht sein, was der alles erlebt hat und so weiter. Und je länger, je mehr ich mich mit Paulus beschäftigt habe und auch mit seinen Schriften und mit dem, was man so in den Schriften auch über ihn als Person lernen kann, kam er mir immer näher. Und mittlerweile finde ich ihn sehr, sehr spannend und er kam mir einfach auch meinem Herzen näher. Und ich versuche einfach, euch heute mit da reinzunehmen. Wer ist Paulus? Paulus stellt sich in verschiedenen Stellen selber vor und ich möchte euch zwei Stellen vorlesen dazu. Das ist einmal Apostelgeschichte 22. Da sagt er Folgendes über sich: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt, also in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. In Philipper 3 finden wir auch nochmal eine Aufzählung, ein bisschen von seinem Leben. Da sagt er: Ich bin am achten Tag beschnitten, aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Also hier beschreibt er ein bisschen seine Herkunft. Das heißt, er ist Jude. Er ist in Jerusalem erzogen worden, aber geboren in Tarsus. Tarsus liegt im Norden oder ist im Norden von Israel. Ich weiß nicht, ob es schon Türkei ist oder Libanon oder was da ist. Also relativ weit weg von Israel. Das heißt, seine Eltern, seine Familie waren nicht im israelischen Land. Das heißt, sie sind irgendwo anders gewesen und das zeigt, dass sie wahrscheinlich sehr reich waren. Warum? Wir lesen später, dass Paulus auch das römische Bürgerrecht hatte und zwar von Geburt. Das heißt, sein Vater hat das römische Bürgerrecht wahrscheinlich erkauft. Man muss nämlich Geld dafür bezahlen und zwar viel Geld, um römischer Bürger zu werden. Und das zeigt, dass die Familie von Paulus sehr wahrscheinlich wohlhabend war. Das zeigt auch, dass er in Jerusalem ausgebildet wurde, sozusagen an der Harvard University der damaligen Zeit, am Hotspot der theologischen Ausbildung. Und da ist er hingeschickt worden und das musste man ja bezahlen. Und sein Lehrer war Gamaliel. Wer ist Gamaliel? Und das finde ich sehr spannend. Gamaliel war nach Apostelgeschichte 5 ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, der im Hohen Rat war, also eine wichtige Person. Und Gamaliel taucht in Apostelgeschichte 5 auf und er gibt dem Hohen Rat einen Rat. Und zwar geht es darum, wie soll die Führung von Israel, von Jerusalem, die geistliche Führung mit den Christen, spezifisch hier mit Petrus und Johannes, umgehen. Wie sollen sie mit dieser neuen Lehre über Jesus umgehen? Und Gamaliel sagt Folgendes: Lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Das heißt, er sagt, und er beschreibt auch zwei Beispiele der Vergangenheit. Wenn die ganze Geschichte von Menschen initiiert ist und Jesus auch nur ein Mensch war, der halt irgendwelche Ideen hatte, dann wird das von alleine zugrunde gehen und sich im Sand verlaufen. Sollte es aber wirklich von Gott sein, so wie es die Apostel behaupten und Jesus selber behauptet hat, sollte es wirklich von Gott sein, dann solltet ihr nicht dagegen kämpfen, denn da stellt ihr euch sonst gegen Gott und das wollt ihr nicht. Das ist der Rat von Gamaliel. Warum sage ich euch das? Weil ein Paulus, der ein Schüler von diesem Gamaliel war und sicher dieses Statement auch mitbekommen hat, sich offensichtlich nicht an diesen Rat gehalten hat. Weil Paulus taucht zum ersten Mal in Apostelgeschichte 7 auf und in Apostelgeschichte 7 wird erzählt, wie Stephanus gesteinigt wird. Und Paulus ist derjenige, der diesen Prozess und auch diese Steinigung beaufsichtigt und befürwortet. Das lesen wir in Ende Kapitel 7, Anfang Kapitel 8 der Apostelgeschichte. Gleichzeitig wird auch beschrieben, dass ein Paulus anfängt, nach dieser Steinigung von Stephanus, die christliche Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und die Menschen ins Gefängnis zu werfen. Und dann kommt er eben auch auf die Idee, das nicht nur in Jerusalem zu tun, weil die sind teilweise dann geflohen, die Christen, sondern eben dann nach Damaskus zu reisen, um dort auch die Christen aufzuspüren und eben zurück nach Jerusalem zu bringen, um sie dort ins Gefängnis zu werfen. Das heißt, ein Paulus hat mitnichten diesen Rat übernommen, zu schauen, was passiert. Wenn es von Menschen ist, dann wird es von alleine vergehen und wenn es von Gott ist, dann sollten wir es unterstützen, sondern er sagt, nein, nein, das ist nicht von Gott. Das widerspricht nämlich meiner Lehre und meiner innersten Überzeugung und deswegen muss ich es vernichten. Was ist die Überzeugung von Paulus? Paulus, habe ich gelesen, war ein Pharisäer. Er ist als Pharisäer erzogen worden. Was macht einen Pharisäer aus? Das Pharisäertum war zutiefst überzeugt, dass es das Wichtigste im Leben ist, das Gesetz Gottes zu halten, und zwar das gesamte Gesetz. Alles zu tun, was möglich ist, um die Gesetze zu halten, um Gerechtigkeit hervorzubringen und gerecht vor Gott zu sein. Sie hatten auch eine sehr intensive Sehnsucht nach dem Messias und sie waren überzeugt, dass wenn Israel das Gesetz hält und vor allem auch den Sabbat hält, dann wird der Messias kommen und dann wird Israel wiederhergestellt werden. Deswegen waren sie auch so stark dahinterher, auch zur Zeit von Jesus, das Gesetz zu halten und es nicht zu übertreten. Und das war das Herz von Paulus und er hat das Gespür gehabt oder das Empfinden gehabt, dass die Christen seine Sehnsucht nach dem Messias zerstören und verhindern, dass dieser kommt und deswegen hat er sie verfolgt, damit eben das Gesetz gehalten wird. Das ist das Herz von Paulus. Und er sagt selber in Philipper, ich habe es gelesen, dass er vor dem Gesetz untadelig war. Das heißt, er hat es wirklich mit seiner ganzen Faser seines Lebens gehalten. Kleiner Einschub, den hatte ich schon kurz gesagt, als ich über Römer 7 gesprochen habe. Ein Paulus war so diszipliniert und hat gelernt, sich selber einzuschränken, um das Gesetz zu halten. Deswegen kann er in Römer 7 niemals von seiner Schwachheit des Fleisches sprechen, wenn er sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, das tue ich, ich elender Mensch. Da spricht er nicht von sich und seiner Erfahrung, weil er hat wirklich gelernt, sich zu disziplinieren, um das Gesetz zu halten. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ein Paulus war zutiefst überzeugt, in Gottes Willen zu sein, wenn er die Christen verfolgt, weil er überzeugt war, dass das, was die Christen tun, nicht den Willen Gottes darstellt. Jetzt lese ich euch kurz mal diese Geschichte vor, als er merkt, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Also er ist unterwegs nach Damaskus. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Das heißt, Paulus hat hier eine Begegnung, eine Vision mit Jesus, den er verfolgt. Was geht da ab in seinem Herzen? Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist gerade zutiefst überzeugt, den Willen Gottes, das Gesetz Gottes zu verfolgen und zu tun, was Gott gefällt. Und dann kriegt er einen Schlag sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Schlag zwischen die Augen, der ihm offenbart, das, was du gerade tust, ist zu 100% gegen Gottes Wille. Du gehst gerade in die falsche Richtung. Du verfolgst Gott, den du eigentlich ehren möchtest. Du vernichtest gerade Menschen, die an Gottes Herzen sind, und du bist nicht an Gottes Herzen. Mit dieser Erkenntnis geht er zurück oder wird er dann nach Damaskus geführt, und da steht: Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemanden. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen, und er aß nicht und trank nicht. Ich habe irgendwann mal über diesen Satz nachgedacht: Er aß nicht und trank nicht. 3 Tage lang. Jetzt überlegt euch mal. Ein Paulus hat gerade die Erkenntnis schlechthin, dass alles, was er gerade getan hat, wo er zutiefst überzeugt war, Gott zu gefallen, bekommt er die Erkenntnis, dass er total im Missfallen Gottes ist und sozusagen den Willen Gottes mit Füßen getreten hat. Für ihn war es das Oberste, den Willen Gottes zu tun und zu halten. Und er spürt gerade, dass er mit seiner ganzen Faser seines Lebens gegen diesen Willen Gottes gehandelt hat. Was macht das in einem Pharisäer? Ich glaube, er fühlt und spürt, dass er die Gunst Gottes absolut verspielt hat und jetzt unter dem Gericht Gottes steht. Und das Gericht Gottes im Alten Testament ist immer Tod. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass Paulus sich dieses Todesurteil zugesprochen hat. Weil wenn du 3 Tage lang nichts trinkst, bist du am Rande des Todes oder so gut wie tot. Ein Körper kann locker eine Woche oder 40 Tage ohne Essen aushalten, aber 3 Tage ohne Flüssigkeit, das ist tödlich. Ich glaube, dass Paulus hier bereit ist zu sterben. Es kommt nicht dazu, weil Gott eben eingreift und ihm den Ananias vorbeischickt. Und dieser Ananias legt ihm die Hände auf, spricht ihm Vergebung zu und sagt ihm auch, dass der Auftrag, den Ananias ihm aussprechen soll: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Auch hier schon in der Berufung sozusagen der Hinweis: Du wirst viel leiden für mich. Paulus, nach dieser Erfahrung, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann zieht er sich erstmal zurück. Das beschreibt er im Galater 1. Geht er nach Arabien und dort hat er offensichtlich Begegnungen mit Gott, weil dort empfängt er, das sagt er selber, praktisch das Evangelium. Dort empfängt er die Erkenntnis, wer Jesus ist und wie diese Zusammenhänge sind, warum Jesus am Kreuz sterben musste und so weiter und so fort. Ich werde jetzt nicht jedes Detail von Paulus durchgehen und seinem Leben. Lest die Apostelgeschichte, dann lernt ihr viel von ihm. Vielleicht immer mal so ein paar Hinweise. Schauen wir uns mal kurz seinen Namen an. Saulus. Saul ist der Erbetene. Das heißt, seine Eltern haben ihn offensichtlich erbeten. Er ist eine Gebetserhörung und deswegen für sie etwas ganz Besonderes, also ähnlich wie Samuel. Er wird in der Apostelgeschichte ab Apostelgeschichte 13 Paulus genannt. Es ist also nicht wahr, dass Paulus sich nach der Bekehrung, also die Bekehrung von Saulus zu Paulus, dass er sich da den Namen geändert hat, sondern das ist später passiert. Und es gibt aus meiner Sicht auch einen Grund. Eben in Kapitel 13 Apostelgeschichte steht da: Saulus aber, der auch Paulus heißt, und so weiter. Und dann wird nur noch von Paulus gesprochen. Saulus bedeutet eben der Erbetene. Paulus, Paul, bedeutet der kleine, geringe. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Erstmal gar nichts, aber doch sehr viel. Offensichtlich haben die Eltern von Paulus ihn als jemand Besonderes gesehen und haben ihm deswegen diesen Namen gegeben. Paulus selber hat wahrscheinlich nach seiner Erfahrung der Bekehrung von Jesus und seiner Verfolgung der Gemeinde und eben die Erkenntnis, dass er den Willen Gottes total verpasst hat, sich selber offensichtlich den Namen Paulus gegeben, der Geringe, der Kleine. Und ich glaube, das ist der Ausdruck von dem, wie er sich gesehen hat. Es kommt auch öfters mal vor, wenn er sagt, ich bin der Geringste unter den Aposteln, weil ich eben die Gemeinde verfolgt habe. Und deswegen nennt er sich der Kleine, der Geringe. Er will nicht als mit seinem Namen irgendwas hermachen. Im Gegenteil, sein Name soll Programm sein. Er ist der Kleine. So, das ist das eine. Das andere, was wir erkennen, ist eben, das habe ich schon beschrieben, seine Konsequenz. Diese Konsequenz, die er gelernt hat als Pharisäer, die zieht sich durch sein ganzes Leben. Er steht konsequent zu dem, was er erlebt und erfahren hat. Er steht konsequent zu seiner theologischen Erkenntnis. Genauso eifrig und konsequent, wie er das Gesetz verteidigt und verfolgt, also nachgefolgt ist, genauso konsequent geht er danach gegen das Gesetz vor und kämpft für die Gnade. Wenn ihr den Römerbrief lest, dort, wo er seine Theologie zugrunde legt und sagt, das Gesetz wird dich nicht retten, wir sind frei gemacht von dem Gesetz. Jeder, der aus eigener Kraft und durch Gesetzeswerke gerettet werden möchte, der verdient nur den Tod. Und nur der Glaube und die Gnade rettet mich. In Galater, da wird es noch emotionaler, da kämpft er nämlich gegen jüdische Christen, die versuchen, das Gesetz in die Gemeinde wieder hineinzubringen. Da kämpft er richtig emotional dagegen und er sagt, wer das Gesetz hält, für den ist Christus umsonst gestorben. Er also denkt, er muss sich beschneiden lassen, er muss das Gesetz irgendwie noch durch die Hintertür wieder reinbringen. Ja, der ist verflucht. Er drückt es so aus, wer ein anderes Evangelium bringt als das, was ich euch, Paulus, gesagt habe, der sei verflucht. Es ist also eine krasse Umdrehung, aber eigentlich entspricht es nur der Konsequenz von Paulus. Es gibt noch ein paar andere Geschichten und Hinweise, die auf Paulus Konsequenz hinweisen. Zum Beispiel, seine erste Missionsreise beginnt er mit Barnabas und Barnabas nimmt den Johannes Markus mit. Und Johannes Markus verlässt sie nach kurzer Zeit, weil er offensichtlich es nicht schafft oder warum auch immer, es wird nicht beschrieben. Als die zweite Missionsreise losgeht, will der Barnabas diesen Johannes Markus wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, der hat uns verlassen, der hat uns im Stich gelassen, den nehme ich nicht mehr mit. Und Barnabas möchte ihn aber mitnehmen. Und Paulus ist so stur und konsequent in seiner Sichtweise, dass er sich mit Barnabas zerstreitet und sie trennen sich. Das heißt, er ist bereit, einen Streit mit einem Freund, mit einem Weggefährten zu machen, zu kämpfen, durchzukämpfen und keinen Kompromiss zu finden, weil er überzeugt davon ist, dass dieser Johannes Markus nicht hilfreich ist. Zu Paulus Ehrenrettung muss man sagen, dass er später dann in 2. Timotheus davon spricht und sagt, bring mir den Markus mit, weil er ist mir nützlich. Das heißt, ein Barnabas hat durch seine Initiative und durch seinen Invest in diesen Johannes Markus es geschafft, dass ein Johannes Markus sich zum einen entwickelt hat und zwar so entwickelt hat, dass ein Paulus ihn wertgeschätzt hat später und wirklich ihn als tüchtigen, nützlichen Mitarbeiter gesehen hat und ihn bei sich haben wollte. Also Paulus war zumindest lernfähig. Ein weiterer Aspekt von seiner Konsequenz sehen wir in seiner Leidensfähigkeit. Ich habe euch gesagt, dass bei der Berufung ihm schon verheißen wird, prophezeit wird, dass er viel leiden muss für Christus. Und das geht schon auf der ersten Missionsreise los. In Lystra wird er gesteinigt. Ihr müsst euch das vorstellen, er wird gesteinigt. Das ist eigentlich ein Akt, um Menschen umzubringen. Er hat es überlebt, durch ein Wunder wahrscheinlich, aber er ist da sicher nicht unbeschadet rausgekommen. Ich weiß nicht, ob er Rippen gebrochen hat. Auf jeden Fall hat er sicher Fleischwunden gehabt, die geblutet haben. Prellungen sowieso, Quetschungen, Gehirnerschütterungen, je nachdem, was auch immer. Das heißt, das ist ein brutales Vorgehen und er hat es überlebt. Und da steht ganz lapidar da in der Apostelgeschichte 15, Vers 20, doch als ihn die Jünger umringten, sie dachten, er ist gestorben, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Das heißt, ein Tag später ist er einfach weitergezogen und hat dort weiter evangelisiert. Also unvorstellbar. Aber er ist geschlagen worden, er ist, wie gesagt, gesteinigt worden, ins Gefängnis geworfen worden. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus 2. Korinther 11, wo er so mal ein bisschen beschreibt, was ihm alles passiert ist. 2. Korinther 11, ab Vers 23. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen worden. 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich auf dem Meer zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und in Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das heißt, Paulus hat körperlich und seelisch gelitten. Er wurde verfolgt, er wurde geschlagen, er hatte Sorgen um die Gemeinde. Menschen wollten von ihm Tag und Nacht etwas. Das hat er alles konsequent durchgezogen. In 1. Korinther 9 wird beschrieben, dass er gearbeitet hat, obwohl er eigentlich das Recht hatte, weil viele Apostel haben das gemacht, das Recht gehabt hätte, sich bezahlen zu lassen für seinen Dienst, hat er selber gearbeitet, um für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Paulus hat in aller Konsequenz das Evangelium ausgebreitet und war sich nicht zu schade, selber auch zu leiden und dafür Schmerzen und Verfolgung zu ertragen. Dafür ist Paulus für mich auch ein großes Vorbild. Er war sich auch nicht zu schade, das zeigt auch seine Konsequenz. Ich habe erwähnt, er hat den Gamaliel nicht ernst genommen in seinem Rat. Paulus war sich nicht zu schade, geistliche Führer auch in Frage zu stellen. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 15 in dem sogenannten Apostelkonzil, wo es darum ging, was passiert mit den bekehrten Heiden? Sollen die Juden werden oder nicht? Und Paulus hat dort in guter Weise mit den Verantwortlichen in Jerusalem gesprochen und hat ihnen klargemacht, nein, die Heiden sollten keine Juden werden, weil dann sonst nur das Gesetz wieder um die Ecke kommt. Und etwas später, das beschreibt er dann in Apostelgeschichte, in Galater 1 und 2, widersteht er dem Petrus, das heißt dem Leiter der Jerusalemer Gemeinde, ins Gesicht, so steht da wörtlich da, weil er feststellt, dass ein Petrus nicht konsequent dem Beschluss, den ich gerade beschrieben habe, vom Apostelkonzil entsprechend sich verhält, sondern heuchelt mit den Juden und sich von den Heiden distanziert, weil sie ja Heiden sind und eben ein Jude nicht mit einem Heiden am Tisch essen sollte. Und da prangert ihn Paulus öffentlich an und widersteht ihm ins Gesicht und sagt, du bist ein Heuchler. Also Paulus ist auch hier konsequent und sagt, ohne Ansehen der Person werde ich meine Überzeugung des Evangeliums vertreten und werde nicht zurückziehen, wenn ich merke, dass hier das Evangelium in Frage gestellt wird. Auch hier eine Konsequenz und eine Klarheit, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil Paulus war eindeutig in dem, was er gesagt hat und dem, was er gelebt hat. Ich möchte zum Abschluss aber noch einen weiteren Aspekt über Paulus zeigen, der gar nicht so häufig im Vordergrund steht und der aus meiner Sicht ein wenig in den Hintergrund kommt und der mir dann Paulus auch auf der persönlichen Ebene nochmal ganz nah werden lässt. Paulus ist bekannt eben für seine Missionsreisen, für die Gründung von Gemeinden, für seine Theologie, den Römerbrief und so weiter, dass er praktisch, wenn man jetzt heute zurückschaut, derjenige ist, der das Christentum eigentlich zu dem gemacht hat, was es heute ist. Nicht Petrus, nicht der, der eigentlich der Fels der Gemeinde war aus Sicht von Jesus. Nicht Petrus hat das Christentum ausgebreitet und geprägt, sondern ein Paulus. Aber obwohl Paulus so prägend war in der Anfangszeit, war er umstritten. Wenn du in den Briefen liest, was er da manchmal erzählt, Paulus hat Widerstand bekommen. Natürlich vor allem und auf erster Linie von den Juden. Er selber war ein Jude, ein Pharisäer. Und er ging immer in die Synagogen und hat zuerst seinen Glaubensgenossen sozusagen, also den Juden, das Evangelium verkündigt, weil er da die Ebene hatte, um mit ihnen zu sprechen. Und wenn das nicht funktioniert hat, ist er dann zu den Heiden gegangen. Das heißt, er ist angegriffen worden von seinem eigenen Volk. Die haben ihn letztendlich dann auch vor Gericht gebracht, sodass er dann vor den Kaiser kam. Das ist das eine. Das kann man ja noch verstehen, beziehungsweise das war halt so. Aber Paulus war auch innerhalb der christlichen Gemeinde offensichtlich angegriffen und wurde in Frage gestellt. In 1. Korinther, Kapitel 9, deutet er das etwas an, wo er sagt, bin ich denn anders wie die anderen Apostel? Darf ich nicht auch jemanden mitführen, eine Frau zum Beispiel, und darf ich nicht auch für das, was ich tue, Geld verlangen, wie es die alle machen? Aber ich habe es nicht gemacht. Aber das zeigt, dass er in Frage gestellt wurde. Und immer wieder in Briefen muss er sich verteidigen gegen den Vorwurf, dass er Irrlehren verbreitet, dass er einen komischen Lebensstil hat oder was auch immer. Das heißt, innerhalb der Gemeinden war Paulus nicht nur die schillernde, leuchtende Figur. Gerade im Korintherbrief wird ja gesagt, ne, da gibt es Gruppierungen. Die einen sind des Paulus, das sind also seine Anhänger. Dann gibt es ein paar, die sind beim Petrus, ein paar dem Apostel und ein paar folgen dem Christus. Das heißt, es gab innerhalb der Gemeinden auch viele Christen, die ihn nicht so toll fanden und in Frage gestellt haben. Und er muss sich immer wieder diesen Vorwürfen erwehren. Im Philipperbrief beschreibt er, dass Menschen ihm zum Schaden das Evangelium verkündigen, weil sie ihm wehtun wollen. Und da sagt er, ist doch mir egal, Hauptsache das Evangelium verkündet. Aber es wird deutlich gemacht, wie stark dieser Angriff auch innerhalb der Gemeinde war. Und ich möchte euch auf etwas hinweisen, und das ist fast schmerzhaft. Einer seiner letzten Briefe, die wir haben, ist der 2. Timotheus. Und ich lese euch mal die letzten Verse vor, die er da schreibt. 2. Timotheus 4, Vers 9. Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen. Cresens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Was wird hier sichtbar? Hier ist Paulus, der im Gefängnis sitzt. Er ist relativ einsam, es sind nicht viele Leute da. Klar, manche hat er weggeschickt, aber manche sind auch gegangen. Das heißt, er hat auch Mitarbeiter verloren, die nah bei ihm waren. Das tut immer weh, wenn du Menschen, in die du investiert hast und die dir nah gekommen sind und die dir auch nah geworden sind, wenn die auf einmal dir den Rücken kehren und weggehen, das tut immer weh. Dann sagt er, bring mir einen den Mantel, den ich liegen lassen habe. Warum braucht er diesen Mantel? Hat er denn nichts? Offensichtlich hat er nicht so viel gehabt, dass er auf einen Mantel verzichten konnte, den er irgendwo hat liegen lassen. Dann sagt er hier, keiner ist mir bei meiner ersten Verteidigung beigestanden. Ich war alleine. Hallo, das ist ein Paulus. Paulus, der zig Gemeinden gegründet hat, der ja viele Menschen kennt, offensichtlich in seiner Not war keiner bei ihm, hat ihm keiner beigestanden. Er musste sich alleine verteidigen. Ich finde, das ist tragisch, das zerreißt einem fast das Herz, wenn man sich das überlegt. Da kommt Einsamkeit und Verlassenheit raus. Er ist jetzt kein Opfer, der darunter leidet oder sich jetzt bejammert. Er sagt, der Herr hat mir beigestanden. Deswegen war für ihn das okay. Aber trotzdem ist es interessant, er erwähnt das. Und das zeigt einen Paulus, der am Ende seines Lebens nicht die schillernde Figur war, wo jeder in seiner Nähe sein wollte und wo sich die Christen oder viele Menschen vielleicht eingesetzt haben, um ihn zu retten, sondern er war eher alleine, einsam. Er hat eine Handvoll Menschen gehabt, die ihm vertrauten, die er dann auch fortgeschickt hat, um sein Werk weiter zu bringen und die Gemeinden zu unterstützen. Aber persönlich hat er keine großen Freunde gehabt. Das hat mir wehgetan oder es tut mir weh, wenn ich darüber nachdenke. Bis dahin, und das glaube ich auch, ein Paulus hat am Ende seiner Zeit nicht diese Sicht gehabt, dass das Christentum die Welt umspannt, dass das Christentum die Welt verändert. Er hat sicher nicht den Blick gehabt, dass er die prägende Gestalt war oder ist für Generationen, für Tausende von Jahren. Ich glaube, wenn er zurückgeguckt hat, hat er auf eine Gemeinde oder eine Gemeindestruktur geschaut, die teilweise stabil war, teilweise aber auch nicht, wo ihr Lehren die Gemeinden bedroht haben und er Angst haben musste, ob die überhaupt weiter existieren können. Er hat Gemeinden erlebt, die er selber gegründet hat, die sich von ihm abgewendet haben, die nicht mehr ihn hochgehoben haben. Er hat gespürt, dass er eben nicht die unumstrittene Persönlichkeit ist. Das heißt, wenn ein Paulus auf sein Werk zurückschaut, auf sein Lebenswerk, hat er nicht nur Erfolg und Durchbrüche gesehen und wow, ich habe das mein Leben gebraucht, um die Welt zu rocken. Und dennoch hat er es getan. Ich möchte euch einfach das deutlich machen. Ein Paulus ist keine schillernde Gestalt, die am Ende seiner Tage auf ein wahnsinnig erfolgreiches Leben zurückschauen konnte, weil er die Erfolge aufzählen konnte. Ich bin überzeugt, er war sicher, dass er im Willen Gottes war. Ich bin überzeugt, dass er sicher war, dass das, was er getan hat, in Gottes Willen war. Aber er hat nicht die Durchbrüche unbedingt gesehen überall und hat nicht das Ausmaß erkannt von dem, was er wirklich getan hat. Das ist viel, viel später. Im Nachgang sieht man das. Bis heute sehen wir das Ausmaß und sind dankbar. Das hat er nicht erkannt. Um was geht es mir? Mir geht es darum, dass ich von Paulus lernen kann, wenn ich in der Beziehung zu Jesus bleibe und das verfolge, was er mir als Auftrag gegeben hat, dann ist es genug. Ich muss nicht am Ende 1 Million Follower haben oder auf den Bühnen dieser Welt unterwegs gewesen sein und die Stadien gefüllt haben und am Ende meines Lebens eine Beerdigung haben, wo die ganze Welt beteiligt ist. Versteht ihr, was ich meine? Sondern das ist nicht der Punkt. Ob die Welt erkennt, was ich getan habe oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, ob Gott es erkennt. Und Gott hat einen Paulus sicher in den Arm empfangen, mit offenen Armen empfangen, als er gestorben ist und gesagt, well done, du hast es gut gemacht, mein Knecht. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und deswegen suchen wir nicht Anerkennung vor dem Menschen und suchen nicht Erfolg vor den Menschen, sondern wir tun das, was uns Jesus und Gott vor die Füße legt. Und das tun wir mit aller Konsequenz, so wie ein Paulus, zumindest das lerne ich von Paulus, mit aller Konsequenz verfolgen wir das und wir suchen nicht menschlichen Erfolg. Und für mich ist Paulus eben deswegen so ein Vorbild, weil er mit Klarheit und Konsequenz das verfolgt hat, was er von Gott erkannt hat. Er hat uns die Gnade vor Augen geführt und uns frei gemacht vor dem Gesetz und vor eigenen Werken, die wir bringen müssen, hat uns gezeigt, was es bedeutet, diese Gnade anzunehmen und vom Heiligen Geist geführt zu werden und uns gezeigt, dass es sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen, auch wenn es schwierig wird, auch in Leiden, auch in Verfolgung, auch in Angriffen von außen und von innen, treu bei Gottes Auftrag und bei Gottes Sicht zu bleiben. Und dafür ist er für mich und hoffentlich auch für euch ein Vorbild. Und ich hoffe, dass ihr Lust bekommen habt, euch nochmal mehr oder wieder neu mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen und mit den Briefen von Paulus, um dieser Person und dem, was er gelebt und gesagt hat, näher zu kommen. Damit segne ich euch und wünsche euch einen schönen Sommer. Euer Martin.